Ja, herzlich willkommen wieder im Podcast. Wir sind wieder da. Wie schön, dass ihr zuhört, dass ihr mit dabei seid. Heute wird es um das Thema Burnout gehen. Wie können wir eigentlich achtsam mit unseren Kräften umgehen und haushalten? Wie sind wir gut in der Selbstanbindung? Und dafür haben wir heute einen wundervollen Gast. Die Heike Cetto ist da.
Hallo.
Heike ist Erzieherin mit vielen Jahren Praxiserfahrung und hat später Achtsamkeitspädagogik studiert sowie verschiedene Fort- und Weiterbildungen rund um Stressbewältigung, den Umgang mit Belastungen und Resilienz abgeschlossen. Als freiberufliche Referentin begleitet sie pädagogische Fachkräfte in Fortbildungen zur Beziehungsgestaltung, Stressbewältigung, Achtsamkeit und Resilienz, also Themen, die helfen, Überlastung und Burnout im Kita-Alltag frühzeitig wahrzunehmen und gegenzusteuern. Außerdem arbeitet Heike in ihrer eigenen Praxis. Dort verbindet sie systemische Arbeit, insbesondere die sogenannte IFS-Therapie nach Richard Schwarz, mit Achtsamkeit und unterstützt Menschen dabei, ihre inneren Anteile und Stressmuster besser zu verstehen. Gerade dann, wenn die eigenen Kräfte knapp werden, hilft sie ihren Klientinnen und Klienten liebevoller und achtsam mit sich selber umzugehen und an Herausforderungen zu wachsen. In diesem Podcast sprechen Daniela und ich mit Heike darüber, wie du achtsamer mit deinen Kräften haushalten kannst, warum pädagogische Fachkräfte besonders Burnout gefährdet sind und welche kleinen alltagstauglichen Schritte dir helfen können, deine Energie und Freude im pädagogischen Beruf zu schützen.
Ja, danke Lea für die nette Begrüßung und ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Ich möchte dich auf deiner ganzen Berufserfahrung sozusagen gerne mal fragen, was bedeutet eigentlich für dich ganz persönlich, achtsam mit seinen Kräften umzugehen?
Ja, das ist ein spannendes Thema, achtsam mit seinen Kräften umgehen, auch für mich im Rahmen meiner Berufstätigkeit. Aber ich bin auch Mama von 3 Töchtern und habe insofern schon seit vielen Jahren Gelegenheit, das immer wieder selber zu üben. Und das ist mir tatsächlich auch sehr wichtig. Ja, ich habe das Gefühl, wir können immer das gut weitergeben, was wir für uns selber als gut befunden haben. Und da hatte ich jetzt schon viel Gelegenheit und habe ich immer noch, ja, das auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert da für mich gut. Und dann sozusagen auch durch diesen Filter der persönlichen Erfahrung, was im Seminar zu vermitteln, das merken die Leute irgendwie oder das schätzen die auch sehr. Ja,
ja und ich, also Burnout, ich glaube, das ist ein wirklich riesiges Thema, wenn wir in die pädagogische Praxis schauen. Ich glaube, also ich glaube nicht nur, sondern es gibt ja tatsächlich Studien, die zeigen, wie hochbelastet Fachkräfte sind, wie viele nah am Burnout stehen oder schon da drin sind. Und warum ist das genau in der pädagogischen Praxis so ein Thema?
Also es gibt ja Untersuchungen, die auch zeigen, dass einfach Berufsgruppen, die mit sozialen Interaktionen zu tun haben, besonders stark betroffen sind. Da gehören ja zum Beispiel auch die Lehrer dazu. Ja. Andere Studien, die zeigen, und das finde ich sehr spannend, dass der Stress, den wir im zwischenmenschlichen Bereich erleben, dass der nochmal viel höhere Ausschläge hat, als wie wenn wir es einfach nur eilig haben oder viel zu tun haben. Und ich denke, da sind pädagogische Fachkräfte wirklich auf ganzer Linie gefordert, irgendwie zum einen in der Teamarbeit, zum anderen in der Elternarbeit, aber auch, dass die Kinder, die wir betreuen, immer mehr auch belastet sind oder mit Belastungen oder Stresserfahrungen morgens schon in die Kita kommen. Und ich glaube, so dieses Gesamtpaket verbunden mit dieser Haltung, dass ja viele pädagogische Fachkräfte wirklich sehr, sehr engagiert arbeiten und wirklich ihren Job gut machen wollen, dass das schon so eine gewisse Gefährdung in diesem Bereich mit sich bringt.
Weil Also ich könnte mir vorstellen, weil das ja auch viel mit Emotionsarbeit zu tun hat. Also wie erklärst du dir das, dass das Zwischenmenschliche so vielleicht so viel anstrengender ist als, ich sag jetzt mal, wenn ich am Schreibtisch sitze und irgendwie Stress habe, was abzuarbeiten, weil ich nicht hinterherkomme. Was ist da der Unterschied dabei? Hast du da eine Idee?
Ich würde das vielleicht so sagen, dass wir als Kinder oder auch als Erwachsene ein Bedürfnis danach haben, dass wir wertgeschätzt werden, dass wir uns sicher fühlen, dass das anerkannt wird, was wir tun. Und das ist oft auch ein Bereich, wo es pädagogische Fachkräfte eher ein bisschen schwer haben. Ja? Also von Seiten der Kinder müssen wir keine Anerkennung erwarten, ja? Aber auch wie viel Anerkennung oder Wertschätzung bekommen wir im Team von unseren Kollegen, wie viel Wertschätzung bekommen wir eigentlich von den Eltern der Kinder, die wir betreuen. Ich glaube, dass diese Frage von bin ich hier geschätzt? Ist meine Arbeit willkommen? Wird mein Engagement gesehen? Bin ich hier sicher vor Kritik? Dass das was sehr Grundsätzliches ist, was unser Nervensystem eigentlich braucht, ja? Und wo wir oft aber auch mit schwierigen Bedingungen zurechtkommen müssen, die dann eben entsprechend auch unsere Resilienz fordern. Ja?
Und würdest du sagen, dass sich das auch verändert hat, also dass die Stressbelastung von Fachkräften zugenommen hat? Mhm. Und wenn ja, warum? Also was hat sich verändert?
Ich glaube, es sind viele Faktoren. Ich würde sagen, ja, eindeutig, die Stressbelastung hat zugenommen in den letzten 10 Jahren. Und das ist auch, was die Krankenkassen bestätigen, dass die Krankschreibungen mehr werden und auch die Krankschreibungen aufgrund von psychischen Belastungen. Und ich glaube, es kommen verschiedene Faktoren zusammen. Ja, das eine sind diese hohen Anforderungen im zwischenmenschlichen Bereich, über die wir gerade gesprochen haben. Aber ich erlebe einfach in den Fortbildungen auch einen enormen Fachkräftemangel, dass die Menschen wirklich eine sehr hohe Workload haben, Aufgaben von Kollegen zu übernehmen, die über Wochen krank sind. Oder auch bürokratische Aufgaben dokumentieren, Elterngespräche vorbereiten. Also es kommt zu dieser eigentlichen Arbeit am Kind einfach noch so viel dazu. Und manchmal ist es auch wirklich so diese persönliche Haltung, die auch eine Rolle spielt. Und das habe ich schon ein bisschen angedeutet, dass irgendwie gerade die Menschen, die sehr engagiert sind und die ihren Job gut machen wollen, vielleicht auch so ein bisschen einen Hang zum Perfektionismus haben, dass die ein Stück weit noch mal stärker gefährdet sind. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es zugenommen hat in den letzten Jahren.
Ich gebe tatsächlich in meinen Seminaren auch immer gerne das Beispiel, dass wir eben, also wenn ich im Büro sitze und mit Ordnern arbeite und ich habe mal irgendwie einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche, dann werden die Ordner vielleicht nicht ganz so schnell bearbeitet. Das können wir halt nicht im Pädagogischen, ne? Dass wir da sagen, ja komm, Kind, ich stell dich mal in die Ecke und ich hole dich morgen wieder raus. Mhm. Oder eben auch Elternarbeit, Teamarbeit. Also ich glaube auch, dass das einfach nochmal andere Herausforderungen sind als nicht-pädagogische oder nicht-Berufe, wo ich mit Menschen arbeite. Und klar, diese Wertschätzungskrise ist dann natürlich riesig, ja.
Ja, und ich glaube auch so diese emotionale Belastung ist ja was ganz anderes, wenn ich sozusagen Gefühle begleiten muss und so weiter, ne? Starke Gefühle unter Umständen, Konflikte, da sind ja immer starke Gefühle, also können auch starke Gefühle eben eine Rolle spielen und da bin ich ja immer auch beteiligt mit meinen Gefühlen letztlich. Also das heißt, ich kann ja, das ist ja nicht wie ein Ordner, den ich halt zurück in den Raum, in das Regal stelle, sondern es ist ja wirklich etwas, was mich immer berührt. Also das heißt, ich muss das ja immer mit verarbeiten, ne? Und ich glaube, das macht auch viel mehr Stress als jemand, der halt Ordner abarbeitet, ne? Ja. Weil ich jedes Mal das ja mitfühlen muss und solche starken Gefühle zu empfinden und zu halten, ist ja unglaublich anstrengend, ne? Also deswegen finde ich diesen Begriff, der jetzt so kursiert, so gut mit diesem Emotional Load. Also das ist wie so eine emotionale Last, also wie Mental Load, nur also mentale Last, sondern Gefühlslast, die ich ertrage. Und also ich glaube, das macht auch ganz viel eben mit diesem inneren Stresslevel, schätze ich mal.
Ja, und da sind wir genau bei unserem Thema auch, gell? Weil wie kann ich mit dieser emotional load oder mit dieser mental load umgehen, wenn ich in einer Gruppe unter Kindern bin? Ja, das ist ja für viele auch eine zentrale Frage.
Absolut, absolut. Deswegen lass uns gerne mal da hinschauen, was Achtsamkeit ist ja auch so, ne? Also wenn wir da hingucken wollen, was macht so Stress, dann hilft ja Achtsamkeit auch. Für viele kann Achtsamkeit auch so ein Begriff sein, so was enthält das denn eigentlich, was bedeutet das eigentlich so. Magst du uns mal sagen, was du darunter verstehst oder auch wie du das Teams einfach erklärst?
Mhm. Ja, gern. Ich würde vielleicht einen Schritt vorher noch anfangen. Bevor ich Achtsamkeit erkläre, stelle ich in den Teams gerne eine Studie vor, die von der Harvard-Universität gemacht wurde. Und da wurden 2500 Teilnehmer mittels einer App öfters am Tag gefragt, was machen sie denn gerade? Wie präsent sind sie dabei? Und wie geht's ihnen gerade? Und ich finde das Ergebnis sehr interessant, auch im Vergleich zu den eigenen Erfahrungen, weil bei dieser Studie kam heraus, dass die Leute ungefähr 40% der Zeit, die sie verbringen, gerade nicht bei dem sind, was sie tun. Dass sie gerade irgendwie schon beschäftigt sind mit dem, was als nächstes kommt, oder dass sie noch beschäftigt sind mit dem, was irgendwie vorher war, welchen Konflikt sie mittragen oder was gestern passiert ist oder wie es zu Hause ist. Und es hat sich aber herausgestellt, dass immer dann, wenn die Menschen angegeben haben, jetzt bin ich gerade bei dem, was ich tue, dass es ihnen dann besser ging. Egal, ob das so was Schönes war wie ein Spaziergang oder mit meinen Freundinnen am Kaffeetisch sitzen oder auch eine Arbeit, die eher neutral ist oder für manche auch unangenehm, ja, wie eine Haushaltstätigkeit zum Beispiel, abspülen oder den Geschirrspüler ausräumen. Und ich finde, das gibt so ein bisschen eine Richtlinie auch dafür, wie kann ich denn im Alltag gut für mich sorgen? Und da kommt sozusagen Achtsamkeit ins Spiel, ja? Also bemerken, wo bin ich denn gerade in meinen Gedanken oder mit meiner Aufmerksamkeit und immer wieder üben, mich zurückzuholen. Und da hat Achtsamkeit sozusagen auch eine Besonderheit. Also nicht nur, dass es darum geht, die Aufmerksamkeit ganz bewusst in die Gegenwart zu holen, sondern Achtsamkeit geht auch mit einer bestimmten Haltung einher, die erstmal wertfrei ist, ohne zu urteilen, auch ein Stück weit absichtslos, offen für das, was da ist. Ja, also so fange ich an, das Teams zu erklären, ja, was Achtsamkeit bedeutet. Und es gibt noch einen Aspekt, den ich ganz wichtig finde, und das ist, wir kommen oft in so einen Arbeitstag und wir haben bestimmte Erwartungen, wie es laufen wird und Dinge, die wir gern mit den Kindern machen. Und wir können uns das so ein bisschen vorstellen, wie wenn das, was wir gerne mögen, wie wenn das weiße Figuren auf dem Schachbrett sind. Ja? Und dann passieren aber während des Tages auch andere Dinge. Ja? Eltern beschweren sich, die Kinder haben einen Konflikt. Und das sind eher Dinge, wo wir manchmal das Gefühl haben, puh, das ist ganz schön unangenehm oder viel zu tragen. Und wir können es uns vorstellen, so wie schwarze Figuren auf dem Schachbrett. Und wenn wir das so betrachten, dass unser Gehirn einfach diese Grundeinstellung hat, dass wir manche Dinge total gern mögen und am liebsten mehr davon erleben wollen und andere Dinge, mit denen wir es eher schwer haben, vielleicht auch ganz gerne vermeiden würden, dann heißt Achtsamkeit sozusagen das Schachbrett sein. Also die weißen Figuren und die schwarzen gleichermaßen wahrnehmen. Und das ist nicht immer ganz einfach und nicht immer ganz angenehm, aber es gibt mir auch eine sehr große Freiheit, mit dem zu gehen, was da gerade da ist.
Daniela. Genau, ich finde diese Schachbrett-Metapher tatsächlich ganz schön, weil, also ich fand in den letzten Jahren, Achtsamkeit ist ja so ein bisschen auch Mainstream geworden und das war ja immer viel dieses zelebriere Schokolade essen oder trinken Tee in Ruhe oder geh, keine Ahnung, in die Badewanne. Und ich finde gerade diesen Aspekt, dass du sagst, also Achtsamkeit ist eben nicht nur, ich achte auf alles Schöne, sondern ich achte einfach auf das, was da ist, völlig wertfrei erstmal und guck erstmal, was ist denn da, was macht das mit mir? Das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig tatsächlich, weil, wie gesagt, also das, was man so in einigen Zeitschriften oder sowas sehen konnte, war halt immer eher dieser, ich würde jetzt schon fast sagen, Wellness-Aspekt.
Ja. Ja, danke, dass du das nochmal hervorhebst, Daniela, weil ich mache die Erfahrung, dass das wirklich auch eine große Entlastung ist für die Leute, das so zu hören und nicht das Gefühl zu haben, was stimmt mit mir nicht, weil mein Leben nicht so schön ist wie das der anderen da auf Instagram. Und tatsächlich haben wir ja auch in unserem Gehirn eingebaut diese Negativitätstendenz, ja, dass wir gerade, wenn wir im Stress sind, uns eher auf das fokussieren, was nicht funktioniert, wo es noch was zu tun gibt, was noch zu erledigen ist. Und ich finde, es hat einerseits schon die Berechtigung, dass man sagt, okay, ich versuche auch positive Momente in mein Leben zu integrieren oder Dinge zu tun, die mir gut tun, aber nicht auf Kosten dessen, dass ich dann Teile von mir abschneiden muss.
Ja. Warum ist jetzt, also wenn ich jetzt so einen Stress im Alltag habe und weil ich kann ja, als Fachkraft kann ich ja nicht mich eben mal in die Badewanne legen. So, ne? Also ich kann ja nicht mal eben dann 15 Minuten eine Tasse Tee trinken. So. Also einerseits kann das Druck machen, dass man sagt, ich muss das alles machen, damit ich achtsam bin. Auf der anderen Seite, Fachkräfte können das gar nicht machen im Alltag. Warum ist das trotzdem ein hilfreicher Zugang? Du hast ja gerade schon ein paar Antworten sozusagen mit uns geteilt, weil du ein anderes Achtsamkeitsverständnis hast. Wie kann ich das denn im Alltag integrieren? Weil pädagogische Fachkräfte sind ja so viel im Außen, so viel bei anderen und so viel immer zu gucken, dass es anderen gut geht. Wie kann ich denn da dann die Achtsamkeit zelebrieren?
Ja, das ist eine gute Frage, gell? Und die zentrale Frage eigentlich in den Seminaren, weil man weiß ja, Achtsamkeit wirkt sich total positiv auf das Gehirn aus und auf das Stresserleben, aber wie kriege ich das sozusagen in mein Gehirn rein? Und da gibt's wie zwei Aspekte, ja. Das eine ist, dass es schon hilfreich ist, auch in meiner Freizeit oder am Morgen, wenn ich den Tag beginne, dafür zu sorgen, dass ich solche Momente erleben kann. Ich hatte vor kurzem eine Teilnehmerin, die hat gesagt, also was ich heute gelernt habe, ist nicht mehr davon zu träumen, dass es endlich mal ruhiger wird, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass ich solche Momente von Ruhe für mich habe und Möglichkeiten zu finden, wie ich diese Momente für mich am besten nutzen kann. Ja? Und so ist Achtsamkeit nicht unbedingt einfach stillsitzen auf einem Meditationskissen und meine Gedanken beobachten, sondern hat irgendwie ganz viele Facetten. Und einige davon kann ich auch sehr gut in den Alltag mit Kindern nehmen. Also wenn ich nochmal an diese Studie denke, ja, dass es den Menschen irgendwie besser ging, wenn sie wirklich da sind, dann ist es auch eine große Chance in unserem Beruf, wirklich diese Möglichkeiten zu nutzen, wo wir mit Kindern sprechen, wo wir sie morgens begrüßen, wenn wir mit ihnen am Brotzeittisch sitzen, ja, dass wir in diesen Momenten wirklich anwesend sind mit unserem Kopf, mit unserem Blick, mit unserem Herz. Und es gibt so ein paar kleine Übungen, die ich finde, lassen sich ganz gut in den Alltag integrieren. Und das ist zum Beispiel, ich mag ganz gerne achtsam die Hand von einem Kind halten. Ja, man hat ja gerade im Kleinkindbereich oft so Momente, wo man irgendwie von einem Zimmer ins nächste geht oder sich anstellt und dann fühlt man so diese kleine warme oder kalte Hand in der eigenen. Und solche ganz alltäglichen Situationen wie als Anker zu nehmen, dass ich in diesem Moment immer wieder im Hier und Jetzt ankomme, dazu lade ich die Leute ein. Natürlich ist auch eine super Situation dafür die Wickelsituation, ja, wo ich mit einem Kind beschäftigt bin und anstatt das Wickeln irgendwie schnell zu erledigen, damit ich wieder was anders machen kann, kann ich auch diese Zeit nutzen, um wirklich da eine Beziehung herzustellen, um wirklich präsent zu sein, so dass die Idee ist, dass auch das Kind sozusagen wie satt sein kann an Beziehung. Ja, da sind wir dann in der Wicklerpädagogik. Aber es können auch andere Momente im Alltag sein, wo ich irgendwelche Aufgaben mache, zum Beispiel am Abend das Zimmer fegen, ja, wenn die Kinder nach Hause gegangen sind. Ja. Ich kann mich schnell beeilen, damit ich fertig werde und auch nach Hause gehen kann. Oder ich kann es ein bisschen so machen wie Beppo, der Straßenkehrer bei Momo, ja, dass ich sage, okay, Besenstrich für Besenstrich und ich bin einfach bei dem, was ich gerade tue. Und das bietet den Vorteil, dass es keine extra Zeit kostet.
Mhm. Ja, also so kleine Momente nutzen. Letztlich Achtsamkeit und Aufmerksamkeit in das Hier und Jetzt zu lenken.
Ja,
und
genau.
Ganz gesteuert jetzt hier in diesem Moment zu sein, so verstehe ich das.
Genau, und ich würde vielleicht das Wort gesteuert ersetzen durch bewusst, ja, dass ich mir einfach wieder bewusst werde, wo bin ich gerade.
Mhm. Ja, so ein Bewusstsein entwickeln. Und wenn ich jetzt wieder an Burnout denke, also so Stressbelastung,
ja,
dann kann ja wahrscheinlich Achtsamkeit auch helfen, um zu spüren, also erstmal zu spüren, wie gestresst bin ich eigentlich, oder? Also, weil ich stelle mir das bei Burnout immer so vor, so wie eigentlich merke ich gar nicht, wie gestresst ich bin. Also das ist so wie so eine Kumulation und das ist die ganze Zeit steigt mein Stresslevel immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis ich nicht mehr kann. Und ich stelle mir das dann immer so vor, dass dann bestimmt schon ganz, ganz viele Stresszeichen davor waren, die ich vielleicht aber gar nicht gehört habe oder nicht wahrnehmen konnte. Oder also wie kann ich denn in lernen, mit mir in Kontakt zu sein, um zu merken vielleicht auch, wo wie ist denn mein Stresslevel? Was spüre ich da? Wie fühlt sich das an? So.
Ja, ist eine schöne Frage, Lea, danke. Ja, ich glaube, das ist sozusagen auch das Problem von Burnout oder von einer Entwicklung, wo wir da hineinrutschen, ja, dass wir uns ein bisschen selber verlieren, weil Stress bedeutet auch sehr viel im Außen zu sein, bei dem, was zu erledigen ist, bei dem, was die anderen brauchen oder was die anderen erwarten. Und Achtsamkeit wiederum hat ja ganz viel mit Selbstwahrnehmung zu tun. Und eine der einfachsten Übungen ist der sogenannte 3-Minuten-Atemraum. Diese Übung gibt es auch unter verschiedenen Namen. Aber es geht darum, einfach immer wieder während des Tages so eine kleine Pause zu machen, wie einen bewussten Atemzug zu machen und dann zu schauen, wie geht's mir denn gerade in meinem Körper? Ja, wie spüre ich die Füße auf dem Boden? Wie geht es mir gerade? Wie fühle ich mich? Was ist gerade im Moment da? Aber auch, welche Gedanken sind damit verbunden? Welche Gedanken sind in meinem Kopf? Und was ich an der Übung so mag, ist, dass es eben nicht nur darum geht, zu bemerken, oh, ich bin ganz entspannt und es ist schön, mit den Kindern zusammen zu sein, sondern dass ich auch merken kann, boah, ich bin gerade total wütend, weil die Kollegin irgendwas zu mir gesagt hat, was mich getriggert hat. Ja? Und dann kann ich auch damit achtsam sein und bemerken, puh, da steigt jetzt eine Welle von Energie auf und das sind jetzt Gedanken davon, nie kann sie mich wertschätzen oder immer geht sie mit mir um, als wäre ich noch klein oder ja, was auch immer. Und der erste Schritt, das selber wahrzunehmen, wie es mir gerade geht, so in ganz kleinen Situationen, der hilft uns eben genau das zu bemerken, was du gesagt hast, Lea, gell? Dass wir merken, oh, mein Stresslevel steigt an, oh, ich kann nicht mehr gut abschalten, wenn ich nach Hause komme, oh, ich kann nicht mehr gut einschlafen, wenn ich morgens aufwache, dann kommt schon die To-Do-Liste mir in den Sinn und ich kann mich nicht mehr so gut auf Momente einlassen, wo ich eigentlich Pause habe oder Pause machen könnte. Also es braucht sozusagen immer wieder das, was du Selbstanbindung nennst, gell? Um irgendwie zu bemerken, wie geht's mir gerade und auch zu zu wissen, was passt jetzt für mich, um dagegen zu steuern. Es geht ja nicht darum, welche pauschalen Rezepte anzuwenden.
Mhm. Ja. Ja, ich finde, man kann das auch total gut mit Kindern machen. Ne? Also wir nutzen immer gerne so ein Stressometer, nennen wir das immer. Stressometer ist so eine, wie so ein Barometer, ne, mit verschiedenen Farben. Und dann kann man immer gucken, wo ist mein Stresslevel, und dann irgendwie so ein Magnet hinsetzen oder so. Also bin ich sehr entspannt, so fast entspannt, oder ist schon ein bisschen, ne, also immer wieder zu gucken, wo kann ich mich gerade einsortieren, damit die anderen das sehen, wie gestresst ich bin, aber ich selber auch üben kann, wie gestresst bin ich gerade. Weil ich glaube, viele, ne, wenn man so fragt, ja, wie gestresst bist du denn gerade, oder wie fühlst du dich gerade, das ist ja für manche Menschen auch, also gar nicht möglich, da so den Zugang zu finden, ne? Das ist, weil wir da ja auf jeden Fall gut in unseren Körper reinspüren müssen. Mhm. Und viele Menschen sind, glaube ich, sehr abgespalten vom eigenen Körper oder das eigene Empfinden, was geht eigentlich in mir vor. Und das kann man, glaube ich, gut üben.
Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch was, was so eine Dauerbelastung mit sich bringt. Ja, weil ich kann ja nur funktionieren, wenn ich bestimmte Teile von mir abschalte. Ja, also so ein typisches Beispiel ist ja oft, dass die Fachkräfte bemerken, oh, ich muss schon seit Stunden auf die Toilette, aber ich habe es gar nicht gemerkt. Das fällt mir erst jetzt in dem Moment auf, wo es ein bisschen ruhiger wird.
Ja, ja, ja. Und also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt Fachkräfte so total gestresst sind und dann kommen sie in dein Seminar und dann sagst du so, und jetzt müsst ihr auch noch achtsam sein. Also so sagst du das nicht, das weiß ich, aber ne, also vielleicht kann dann sowas entstehen von, was, oh Gott, das soll ich jetzt auch noch machen? Also ne, ich habe ja schon so eine lange To-Do-Liste und es ist schon so viel und das soll ich jetzt auch noch machen. Wie soll ich das im Trubel des Alltags hinkriegen? Was antwortest du da?
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, wie es Leuten manchmal geht. Ja, also viele sind schon entlastet, wenn ich nochmal darauf hinweise, achtsam sein bedeutet einfach nur wahrnehmen, wie es mir geht. Und wenn ich eine Übung mache, wo es darum geht, den Atem zu spüren oder die Füße auf dem Boden, auch das mache ich manchmal, und ich merke, oh, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, weil viele Gedanken da sind, dann ist der Moment, wo ich bemerke, sind viele Gedanken da, schon ein Moment von Achtsamkeit. Und dann habe ich alles richtig gemacht. Ja? Also das entlastet die Menschen schon mal. Und oft ist es auf der Basis von dieser Entlastung, dass sie sozusagen sich auch nochmal anders drauf einlassen können, was auszuprobieren. Und was ich da einen schönen Aufhänger finde, ist auch in der Arbeit mit Kindern, also du hast ja jetzt von der Selbstwahrnehmung gesprochen, oder wir haben von der Selbstwahrnehmung gesprochen, aber das bietet natürlich auch die Chance, bei den Kindern differenzierter wahrzunehmen, wo stehen denn die gerade, ja? Ist da ein ganz hohes Energielevel mit ganz viel Unruhe, ja? Und ich kann aber gerade nicht rausgehen mit ihnen, weil das Wetter schlecht ist. Dann gibt es einfach auch da schöne Übungen, wo ich überschütteln oder die Brust klopfen, wo ich sozusagen die Kinder unterstützen kann, in einer kleinen Übung in 2-3 Minuten einfach Dampf abzulassen. Und, und wenn ich aber merke, jetzt ist die Bereitschaft höher, sich auch auf was Ruhigeres einzulassen, ja, dann kann ich vielleicht was, also viele mögen gern diese Wettermassage, ja, weil das für viele Kinder nochmal anders ist, über Berührung was zu spüren und irgendwie starke Reize zu haben, auf die sie sich einlassen können. Und dann, wenn ich merke, jetzt sind sie eigentlich gut reguliert und jetzt hören sie mir zu und ich habe die volle Aufmerksamkeit, dann kann man ja vielleicht auch ruhigere Übungen machen. Zum Beispiel mag ich die Übung sehr gern, das Fenster aufzumachen und zu hören, was der Tag erzählt. Und jetzt habe ich das Gefühl, Lea, jetzt bin ich ein bisschen von deiner Frage abgekommen. Du musst mir bitte helfen.
Wir können, also ich finde ja genau das jetzt spannend. So was, also so im Trubel des Alltags, was, also du hast schon angefangen, so Übungen aufzuzählen. Also Was gibt's denn noch so für kleine Übungen? Vielleicht hast du einfach so ein Potpourri, so ein paar Impulse, also so klopfen und Fenster aufmachen und was erzählt uns denn der Tag? Atem habe ich jetzt schon mitgenommen. Vielleicht hast du noch ein paar kleine Übungen.
Ja, das ist in der Tat nett, weil ich finde, diese kleinen Übungen mit Kindern, die sind einfach sehr gut im Alltag unterzubringen. Und wenn ich die im Seminar übe mit den Erwachsenen, dann merken die oft ganz unmittelbar, das tut gut. Und eine Übung, die ich noch sehr mag, das ist die sogenannte Ziehharmonika-Atmung. Ja, so viele dieser Übungen sind von der Claudia Groß-Müller, einer Gehirnforscherin, die sich sehr damit beschäftigt hat, wie kann ich irgendwie im Stress da ein bisschen regulierend eingreifen oder wie kann ich mich auch selber unterstützen. Und diese Atemübung oder diese Ziehharmonika-Atmung, jetzt sieht man es in dem schmalen Bild nicht so gut, ich würde einfach meine Hände ganz auseinanderstrecken mit dem Einatmen und dann langsam wieder zusammenbringen mit dem Ausatmen. Und wenn ich da die Kinder und die Erwachsenen anleite, so ein bisschen auch ihrem eigenen Rhythmus zu folgen, ja, nicht mechanisch eine Bewegung zu machen, dann wird das oft sehr hilfreich empfunden. Und ich finde auch alle Spiele und Übungen, wo die Kinder Töne machen, sowas wie Summen oder Vokale singen, ne, das macht so eine Übung wie die Brustklopfen sehr lustig für die Kinder, ja, wenn ich und dann fängt die Stimme an zu wackeln. Aber alles, was mit diesem langen Ausatmen zu tun hat, beruhigt ja auch unser Nervensystem sehr stark und ist insofern geeignet, um in einem turbulenten, aufgeregten Moment einfach ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen für uns selber und für die Kinder.
Mhm. Ja. Vielleicht noch, du hattest vorhin ja auch die Partnermassage oder eine Wettermassage. Ich höre immer ganz auf die Pizzamassage, also gibt es ja ganz viele ganz schöne. Und ich finde, das ist immer so ein schönes Beispiel auch für Achtsamkeit, gerade wenn man die Kinder beobachtet. Also nicht nur die Kinder, die gerade massiert werden, sondern die, die massieren. Die sind ja auch voll in dem Moment und voll bei dem, was mache ich jetzt mit meinem Gegenüber. Ist es so, fällt es Kindern leichter, also wahrscheinlich wird es so sein, fällt es Kindern leichter, im Hier und Jetzt und im Moment zu sein als uns? Können wir uns da was abgucken?
Da können wir uns was abgucken, definitiv. Ja. Je kleiner, desto mehr. Ja, und ich finde das ganz spannend auch, weil du das nochmal ansprichst mit der Massage. Das ist wirklich auch, ich mache die Beobachtung, dass das schön ist, zu beobachten, wie sie da miteinander umgehen. Und ich erzähle meinen Teilnehmern gern, ich hatte meine Achtsamkeitsgruppe, die war so unruhig, die kannten mich auch noch nicht. Es war irgendwie so schwierig, da die Führung zu haben und irgendwie Boden reinzukriegen, dass ich wirklich an mehreren Stellen dachte, also eigentlich, ich könnte jetzt einpacken und nach Hause gehen. Und dann habe ich gedacht, jetzt ich probiere noch aus, mit denen eine Igelballmassage zu machen. Ja? Und dann waren die bei der Igelballmassage so dabei, dass sie dann mich gebeten haben, die Musik nochmal einzuschalten, damit sie das nochmal einen zweiten Durchgang üben können. Und das war für mich eine wichtige Erfahrung und das gebe ich auch meinen Teilnehmerinnen mit, zu sagen, also es gibt nichts, was grundsätzlich immer funktioniert, aber es gibt auch nichts, was irgendwie nie funktioniert, sondern es geht irgendwie darum, mit diesem Kind oder mit diesen Kindern, die ich gegenüber habe, ein bisschen zu experimentieren und auszuprobieren, was für die ein guter Eingang ist in dieses Thema Entspannung, Selbstanbindung, Beruhigung des Nervensystems.
Und gibt es nochmal so eine Unterscheidung zwischen Übungen, die ich so im akuten Totalstressmoment machen kann, also wenn es so wahnsinnig laut ist oder so ganz stressig, und eher welche, die ich dann im Nachgang machen kann, um mich dann wieder zu beruhigen?
Ja, das wäre auf jeden Fall die Empfehlung, ja, auch im Nachgang oder auch präventiv, also morgens, bevor ich zur Arbeit gehe, so kleine Momente einzubauen, die ich für mich machen kann. Und das müssen nicht immer 30 Minuten sein. Ja? Also viele belegen das auch schon mit 5 Minuten, die ich da für mich investiere, dass das einen Wert hat, ja? Dass ich da mit einem gut regulierteren Nervensystem oder besser regulierteren Nervensystem schon ankomme in der Arbeit. Und so, es gibt verschiedene Übungen, wie ich mich auch jetzt außerhalb von der Kindergruppe gut verankern kann. Und ich glaube, es geht einfach darum, auch für sich herauszufinden, was ist denn was, worauf ich sehr gut anspreche. Also ich zum Beispiel mag total gern, mich im Körper zu verankern. Mir tut es meistens gut, die Füße auf dem Boden zu spüren und mal zu bemerken, sind die warm oder kalt oder was spüre ich eigentlich da, wenn ich jetzt meine Aufmerksamkeit runterschicke zu den Füßen? Wie nehme ich die Zehen wahr oder die Fußsohlen? Und es ist eigentlich ein kleiner Moment, ja. Aber es ist ein Moment, wo ich schon aus diesem Gedankenmodus mal kurz aussteige, vielleicht nur für eine halbe Minute. Und trotzdem macht es was aus, um aus diesem Loop von, oh Gott, ich habe so viel zu tun und es pressiert mir und es ist so hektisch, aus diesem Loop mal kurz auszusteigen. Also Übungen, wo ich den Körper wahrnehme, den Atem wahrnehme, aber auch für Leute, die ein bisschen geübter sind, Gedanken und Gefühle beobachte, die sind meiner Erfahrung nach sehr geeignet, um da, also ich stelle es mir immer so vor, dass es einfach gut ist, dem Gehirn in der Früh mal zu zeigen, so ist mein Ruhemodus, guck. Und wenn ich dann unterm Tag eine Stresssituation habe, dann kann ich wieder an diesen Ruhemodus leichter andocken, wie wenn ich so einen Tag habe, und das kennt jeder von uns, ja, wo schon die Milch aus dem Kühlschrank gefallen ist und ich irgendwie allem 5 Minuten hinterherhinke. Ja. Diese Tage erleben wir oft anders. Ja.
Ja, total. Es gibt ja auch Nachweise dafür, dass wenn man das immer wieder übt, dass das sich so im Gehirn verankert, dass man es insgesamt auch besser abrufen kann. Ne?
Das ist wirklich erstaunlich, finde ich, weil man in diesen bildgebenden Verfahren wie im MRT wirklich sehen kann, dass Gehirnbereiche kleiner werden, die mit Angst, Stress und Aufregung zu tun haben, und andere Bereiche wirklich plötzlich besser versorgt werden und dichter vernetzt sind. Und man kann das auch messen am Cortisolspiegel. Ja? Auch das finde ich immer spannend, ja, zu merken, dass wenn ich bestimmte Übungen mache, dann ist mein Stresspegel nicht mehr so hoch.
Ja, super spannend. Und wenn ich jetzt im Team mich einfach insgesamt mit Achtsamkeit auseinandersetze, mit Burnout-Prävention, gibt es so bestimmte Routinen oder Strukturen oder Rituale, irgendwas, was man so auch im Team gut etablieren kann oder auch in meiner Gruppe, die das fördern, dass wir so diese Selbstwahrnehmung fördern, die Achtsamkeit fördern?
Ja, verschiedene und schöne Übungen, finde ich, gibt's da. Die eine oder vielleicht die einfachste ist zu sagen, okay, wenn wir eine Teambesprechung haben, dann fangen wir mal mit einer Fokusminute an. Ja, ich hatte einen Lehrer, der hat bei einer großen Bank gearbeitet, die haben das auch so gemacht. Ja, wir haben erstmal mit einer Minute Stille angefangen, wo jeder so die Möglichkeit hat, sich zu fokussieren. Ich mache auch gute Erfahrungen mit einer Kommunikationsübung. Das können wir sozusagen Achtsamkeit zu zweit nennen. Und das braucht ein bisschen Üben, weil es geht sozusagen auch ums achtsame Zuhören und nicht unterbrechen mit eigenen Beiträgen. Und das kann ich zum Beispiel am Anfang von einer Teambesprechung machen mit 2 Fragen, die ich meinem Gegenüber stelle. Die erste ist: In den letzten 24 Stunden, was war da eine Situation, die für dich mit unangenehmen Empfindungen einherging? Und wie hat sich das im Körper angefühlt? Und die andere Hälfte der Zeit dafür herzunehmen, was war für dich eine Situation, die mit angenehmen Gefühlen einherging? So wie Freude oder Dankbarkeit oder Berührtheit. Und wie hat sich das im Körper angefühlt? Und das finde ich ist aus verschiedenen Aspekten heraus sehr spannend. Zum einen tut es einfach so gut, im Team sich entlasten zu können mit dem, was schön war und auch was schwierig war. Zum anderen finde ich so hilfreich, den Fokus wirklich zu teilen, weil manchmal kriegt einfach das so viel Raum, was irgendwie schwierig ist und wir vergessen darüber alles andere, was gut gelaufen ist. Und jetzt habe ich das dritte vergessen.
Würdest du denn sagen, also ich muss nochmal an das zurückdenken, was Lea vorhin gesagt hat, mit dieser Stressampel war das, ne? Mhm. Also weil ich habe tatsächlich das Gefühl, es gibt Teams, die könnten mit den beiden Fragen total super arbeiten. Mhm. Und ich könnte mir aber, oder ich habe auch spontan zwei Teams so vor Augen, mhm. wo ich weiß, die sind noch gar nicht so weit, mhm. überhaupt zu spüren, wie ging's, also wie fühlte mhm. sich das denn an? Was machte denn das mit mir? Mhm. Und da bin ich gerade am überlegen, ob es unterschiedliche Startpunkte mhm. sozusagen gibt. Also würdest du diese beiden Fragen zum Beispiel in jedes Team schon reingeben mhm. oder würdest du vielleicht mhm. echt sagen, für einige Teams ist es vielleicht tatsächlich mhm. besser, erstmal so an grundsätzlich, wie geht's mir gerade, wie fühle ich mich gerade ja. anzugehen?
Ja, ist eine total gute und berechtigte Frage, Daniela. Also grundsätzlich verstehe ich ja diese Übungen, die ich anbiete, so ein bisschen wie ein Buffet. Ja? Und wie bei mhm. den Kindern schauen wir natürlich auch bei den Erwachsenen, was passt für die. Ja? Und wenn sehr viel Stress in einem Team ist, dann kann es ja wirklich auch erstmal Sinn machen, auch hier zu schauen, wie kann ich den Stress abbauen. Und dann würden vielleicht diese kleinen Übungen mit Schütteln, die ich vorhin für die Kinder vorgestellt habe, für so ein Team eigentlich besser passen und die Kommunikation mhm. dann ins Spiel bringen, wenn das Stresslevel schon ein bisschen beruhigt ist. Mhm. Aber jetzt ist mir der dritte Punkt wieder eingefallen, warum ich die Übung gut finde. Und das hat damit zu tun, wie wir lernen, Emotionen zu regulieren. Ja? Und das eine mhm. ist, dass wir über das Benennen von der Emotion, ja, ich bin traurig oder ich bin ärgerlich oder da beschäftigt mich noch was, was mich irgendwie irritiert. Also über das Benennen, dass wir in der Lage sind, es auszusprechen, können wir sozusagen schon einen kleinen Impuls der Beruhigung im Gehirn sozusagen absetzen. Aber über die Wahrnehmung von, wie fühlen sich Gefühle im Körper an, und die einfach nur bemerken, das ist sozusagen wie ein zweiter Weg der Emotionsregulation. Mhm. Also manchmal ist es spannend, irgendwie so die Geschichte wie ein bisschen zur Seite zu stellen und einfach nur zu bemerken, aha, und was löst es jetzt in meinem Körper aus? Und auch das, sagt eben die Forschung, ist ein wichtiger und hilfreicher Weg, sich besser zu regulieren.
Mhm. Ja, total. Also wahrscheinlich muss man wirklich schauen, wo steht da welches Team und welche kleinen Schritte geht man vielleicht? Erstmal zu gucken, was für Gefühle gibt es denn überhaupt und wie kann man die überhaupt fühlen und wann, genau, was für Namen gibt es dafür und so weiter. Ich glaube, das ist ja ein bisschen ähnlich auch wie das, was man mit Kindern ja machen kann. Ne? Also so nach und nach da so einen Zugang zu kriegen.
Ja. Ja, und darf ich da noch was ergänzen fürs Team, Lea?
Klar.
Weil ich habe das Gefühl, manchmal ist es auch hilfreich, sozusagen in Teambesprechungen, wo wir so viel auch mit schwierigen Themen beschäftigt und belastet sind, auch so kleine Übungen einzubauen wie, was war heute schön oder was ist mir gut gelungen? Und es gibt eine Übung auch, die finde ich gerade für pädagogische Fachkräfte sehr schön ist und die kann man auch gut mit Tagebuch schreiben oder selber für sich schreiben verbinden. Und die heißt Verbundenheit fühlen. Ja? Also wenn ich heute mir von diesen vielen Begegnungen, die ich hatte, einfach nochmal drei in Erinnerung rufe und von diesen dreien, bei welcher Begegnung habe ich mich am stärksten verbunden gefühlt? Wo habe ich gemerkt, da gibt es eine Resonanz mit dem Kind oder dem Erwachsenen oder der Kollegin, sodass irgendwie allein schon das zu tun einen sehr positiven Effekt hat auf unser Nervensystem und auch auf das Team miteinander.
Mhm. Ja, ja. Ja, und da kommt es auch ganz viel, finde ich, auf die Kultur an im Team. Also wie spüre ich, wie ich das auch, also wie ich auch sein darf sozusagen und Achtsamkeit als etwas Gewinnbringendes und Wichtiges ansehe im Team. Ich höre dann manchmal so in meinen Fortbildungen auch, ja, die geht immer aufs Klo oder so, ne? Also, dass dann schnell so Verurteilungen stattfinden, obwohl vielleicht die Person das aufs Klo gehen tatsächlich als einen wichtigen Achtsamkeitstool für sich nutzt, ne? Das ist nun mal in einer Kita meist der einzige Ort, wo ich ganz alleine sein kann und komplett Ruhe habe, ne? Und also ich finde, das Klo ist ein total unterschätzter Ort der Kita. Also und das ist ja, zeugt ja von der Kultur, wenn ich sage, ja, die geht immer, die zieht sich immer raus. So, aber wie kann ich denn eine Kultur entwickeln, wo eben Pausen, Selbstfürsorge und so als was Gewinnbringendes angesehen wird und eben nicht als Egoismus gesehen wird?
Ja. Ja, ich versuche ein bisschen die Leute wirklich zu gewinnen, auch mit den Informationen, die ich ihnen gebe. Und eine wichtige Information ist vielleicht auch, dass unter Stress unser Einfühlungsvermögen sinkt. Ja, da steigt die Konkurrenz, da werde ich irgendwie schneller ärgerlich. Ja, da denke ich, was, die macht jetzt eine Pause, aber mir geht es eigentlich nicht gut. Ja, also, und ich finde immer wieder hilfreich, sich sozusagen zurückzubesinnen aufs Nervensystem. Ja, ich kann jetzt gerade die Situation nicht ändern, dass da im Team sehr viel Konkurrenz ist, aber ich kann schauen, wie kann ich denn was einbauen, was für das Nervensystem regulierend ist. Ja, da haben wir ja über viele Ideen schon gesprochen. Und eine Sache, die ich den Teams da sehr ans Herz lege, ist die Idee von einer wahren Pause. Ja, also wir müssen ja eigentlich Pause machen, wenn wir mehr als 6 Stunden arbeiten. Und oft kennen pädagogische Fachkräfte die Situation, ja, ich setze mich hin, endlich habe ich meine Ruhe und ich fange an, eine Tasse Tee zu trinken. Aber dann kommt mir schon in den Sinn, was muss ich nachher noch einkaufen, was muss ich meinen Kolleginnen noch sagen. Und plötzlich ist der Tee leer und meine Pause ist vorbei. Aber mein Körper war die ganze Zeit immer noch mit Arbeiten beschäftigt und hat Energie dafür mobilisiert. Und ich finde schön, wenn man Teams für die Idee begeistern kann, eine wahre Pause zu etablieren mit der Frage, was brauche ich denn wirklich? Ja, da sind wir bei der Bedürfnisorientierung im Hinblick auf Fachkräfte. Ja. Mag ich was essen? Mag ich ein bisschen draußen spazieren gehen? Setze ich meine Kopfhörer auf und höre meine Lieblingsmusik? Oder mag ich vielleicht ein bisschen mit der Kollegin mich austauschen, die da auch gerade im Pauseraum ist? Also so diese Idee, ein bisschen bewusster auch zu sorgen dafür, dass ich das kriege, was ich in dem Moment brauche, das ist, glaube ich, ein Ansatzpunkt, der für viele hilfreich ist und der so eine Idee bringen kann, auch wie kann ich den Stress rausnehmen aus einem Team. Und in dem Maße, in dem die Stressbelastung sinkt, in dem Maße steigt auch wieder das Einfühlungsvermögen und die Toleranz füreinander. Und wenn wir da ein Bewusstsein dafür schaffen können, dann werden die Fachkräfte auch hellhörig, ja, zu bemerken, wo stehe ich denn gerade, so wie du mit der Stressampel beschrieben hast.
Ja. Ja, und es ist ja nicht nur, es ist ja auch nicht nur ein nice to have, das ist halt, können wir machen, das ist halt schön so, sondern es ist ja letztlich auch eine Art von Prävention, wenn es um verletzendes Verhalten geht. Also das heißt eigentlich, finde ich es total wichtig, im Team darüber zu sprechen, dass Selbstfürsorge, Achtsamkeit, sich Zeit für sich nehmen, rausnehmen, eben kein Egoismus ist, sondern das ist eine wichtige professionelle, ein professionelles Umgehen mit Situationen auch, ne? Also, ich nehme mich, also wir dürfen uns rausnehmen oder wir dürfen unsere Strategien der Selbstregulation nutzen und sollten sie auch, damit wir eben auch zugewandt mit den Kindern bleiben können, ne? Und das, ich glaube, das finde ich wichtig, das in Teamsitzungen so ins Zentrum zu rücken, auch zu sagen, das ist eine Notwendigkeit, ne? Und kein Egoismus, dass wir auf uns selber achten, dass es uns allen hier gut geht und dass wir dann eben auch achtsam mit den Kindern sein können.
Ja.
Das finde ich glaube ich, auch wichtig so als Argumentationsgrundlage. Wir wollen hier auf jeden Fall gucken, dass wir nicht in den Adultismus rutschen, dass wir nicht verletzend werden. Und da ist das eine Möglichkeit, in die Regulation zu kommen.
Ja, und ich finde, eine interessante Spur ist auch, dieses Wort Egoismus zu ersetzen mit Selbstmitgefühl. Ja, es gibt ja sehr viel Forschung dazu, dass ich in Stresssituationen oft diese viele Energie, die da frei wird, auch gegen mich selbst richte und mich dann kritisiere für das, was ich falsch gemacht habe oder wie ich mich besser hätte verhalten sollen. Und es ist natürlich gut, das eigene Verhalten zu reflektieren, aber es ist auch wichtig, das dann wieder loslassen zu können. Und da ist oft diese Idee von Selbstmitgefühl sehr hilfreich und hilft mir auch wieder, empathischer mit anderen umzugehen. Also auch das, was macht was aus mit der Atmosphäre in Teams, wenn ich lerne, da in schwierigen Situationen freundlich mit mir zu sein und auch freundlich mit anderen zu sein. Und ja, ich glaube, gerade dadurch, dass wir so viel im Außen sind und so viel mit anderen Menschen beschäftigt, ist es wirklich eine Notwendigkeit, da auch für sich zu sorgen.
Ja, ja, auch Wohlbefinden aller sozusagen das Ziel zu haben, ne? Dass es allen gut geht. Ich würde auch behaupten, dass es einem Team insgesamt besser geht, wenn Menschen üben, mit sich selber in Kontakt zu sein, mit sich selber Mitgefühl zu haben. Dann haben wir auch mit anderen Mitgefühl.
Ja.
Oder dann auf der Grundlage können wir Mitgefühl mit anderen haben. Also das würde auch ein Klima in einem Team wahrscheinlich sehr verändern.
Ja, ja. Und ein erster Schritt dahin wäre natürlich auch, nicht über andere zu sprechen, wenn die nicht im Raum sind, ja, oder wenn die nicht wissen, wovon ich da spreche. Also so dieser offene Umgang miteinander, der, glaube ich, ist auch sehr wesentlich.
Ja, ja, ja. Wenn du jetzt einer Fachkraft, die gerade jetzt so erschöpft ist und denkt, oh Gott, wie soll ich das schaffen, alles nur einen Satz mitgeben dürftest, was wäre das für einer?
Ja, da muss ich mich entscheiden. ich glaube, ich würde ihr sagen wollen, du musst nicht alles alleine schaffen. Ja, ich würde ihr sagen wollen, wenn es herausfordernd ist und wenn es schwierig ist und wenn wir merken, es geht uns an die Substanz, dann dürfen wir uns Hilfe holen. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern das ist ein Zeichen von einem resilienten Umgang mit Herausforderungen. Und diese Hilfe kann ja auf ganz verschiedenen Ebenen sein. Ja, ich kann Fortbildungen zu dem Thema machen und schauen, was ich für mich umsetzen kann. Ich kann eine Supervision nehmen. Und ich mache wirklich die Erfahrung, dass einfach diese Tatsache, dass da nochmal ein zweiter Mensch mir gegenüber sitzt, der so eine andere Perspektive darauf hat, dass das den Menschen einfach eine große Veränderung bringt in der Art und Weise, wie sie auf sich selber schauen. Ich glaube, das würde ich sagen wollen.
Ja, ja. Ja, ne, so diese Sätze in meinem Kopf verändern ja auch Situationen. Wenn ich denke, ich muss das alles alleine schaffen in meinem Kopf, dann löst das natürlich was ganz anderes aus, als wenn ich sage, ich darf mir Hilfe holen, ich muss das nicht alleine schaffen.
Ja. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstmitgefühl. Ja, manchmal in den Seminaren schauen wir uns so diese Stressverstärker an. Ja, ich muss alles alleine schaffen oder ich darf keine Fehler machen oder es ist ganz schrecklich, wenn jemand sauer auf mich ist. Und dann erarbeiten wir in der Gruppe sozusagen gute Wünsche für diese Person, ja, die dann oft im Selbstmitgefühlskontext leitet man solche Sätze dann ein mit mögest du. Ja? Mögest du in der Lage sein, mögest du auf deine Fähigkeiten vertrauen, dass du mit der Situation gut umgehen kannst, wenn sie dann da ist. Ja? Oder mögest du dir erlauben, auch die Sorgen eine Weile ruhen zu lassen und selbst dich auszuruhen. Und das ist, glaube ich, was Teilnehmer sehr wertvoll empfinden, wenn sie sozusagen von den anderen Teilnehmern diese guten Wünsche ganz gegenständlich mitnehmen dürfen für sich und irgendwo hinpinnen, wo sie es dann sehen, wenn sie es brauchen.
Ja, ja, also auch Achtsamkeit ist ja auch eben Gedanken wahrnehmen und da, also das ist, also du hattest vorhin gesagt, das ist vielleicht schon wirklich, muss man schon mehr in Kontakt sein, um zu wirklich zu hören, was sagen denn eigentlich meine Gedanken und dass ich die dann auch umdrehen kann oder, ne, also, oder gucke, sind die jetzt gerade stressauslösend oder kann ich eher in ein Selbstmitgefühl gehen und diese Gedanken verändern? Das, glaube ich, kann auch ganz viel, ja, für die Stressregulation dann letztlich helfen, ne?
Ja, da kommt noch ein wichtiger Schritt dazwischen und das ist dieses, dass wir ja oft irgendwie Gedanken über die anderen haben. Ja? Also, dass wir ja oft das Gefühl haben, wenn die das nur anders machen würden, ja, dann ging es auch viel besser. Ja? Und der Schritt, der davor noch notwendig ist, irgendwie zu sagen, von den Gedanken, die ich mir über die anderen mache, komme ich zu den Gefühlen bei mir. Ja? Wie, was löst denn das in mir aus oder wie geht es mir damit oder welche Sätze tauchen da bei mir auf? Ja. Und da entdecken die Leute schon Sachen, wenn sie sich drauf einlassen.
Ja, wenn ich dir zuhöre, werde ich auf jeden Fall schon die ganze Zeit immer ruhiger. Also du strahlst schon so eine Ruhe aus. Was ist denn so deine wichtigste Quelle, aus der du Kraft schöpfst?
Ja, die ändert sich natürlich immer wieder mal. Ja, ich probiere ja immer wieder mal Sachen aus und im Moment bin ich gerade sehr beschäftigt mit dieser Idee von, was ich vorhin als Schachbrett beschrieben habe. Ja, also nicht nur bemerken, was angenehm ist, sondern auch bemerken, was unangenehm ist und das schon während des Tages zu bemerken. Und da gibt es so einen Satz, den ich sehr gern mag, der ist von einer Kollegin von mir und die sagt oft am Morgen vorm Seminar, wir nehmen es, wie es kommt. Ja. Und das finde ich so eine schöne Idee, weil wir gehen ja oft mit Vorstellungen in den Tag, wie es dann sein soll, ja? Und, und was wir erwarten und was wir uns wünschen, was gelingen möge. Und mit dieser Idee reinzugehen, wir nehmen es, wie es kommt. Und wenn was kommt, was unvorhergesehen ist, dann schaue ich einfach, wie landet das bei mir und wie geht es mir damit? Und dadurch kann ich immer wieder diese Momente finden, wo ich auch Freiheit habe zu entscheiden, wie ich mit Herausforderungen umgehe.
Ja. Das übe ich. Ja, spannend. Ich nutze gerne den Satz, ich gebe mein Bestes und das reicht aus. Also so ein bisschen so, ich gebe eh mein Bestes, also mehr geht nicht, also ne, und das reicht aus und so ein bisschen vielleicht ähnlich, so dieses, wenn irgendwas kommt und ich kann es eben nicht, dann ist es so, ne? Also ich habe eh mein Bestes gegeben, so, also da hat jeder wahrscheinlich so seine Kraftquelle oder Kraftsatz. Daniela, hast du auch einen?
Ich habe gerade überlegt, nee, aber momentan tatsächlich. Nee.
Oder irgendeine andere Kraftquelle, die du so nutzt für dich?
Die ich benutze für mich? Also ich merke tatsächlich, ich bin sehr achtsam im Schwimmen. Dann bin ich nämlich voll in dem, was schwimme ich gerade, wie viel Bahnen habe ich und da kann, also das tut mir gut und ich merke, wenn ich jetzt gerade so schwierige Phasen habe oder sowas, ganz viel Bewegung und Kopf abschalten durch sowas.
Ja, Bewegung und durch das Schwimmen im Hier und Jetzt sein.
Genau, weil da hast du dann irgendwann keine Luft mehr, um dir Gedanken zu machen, wie hätte ich da reagieren können, oder?
Ja, auch wenn man so ganz wegkommt einfach, ne? Also so ganz, was, also gar nichts mehr denken kann eigentlich auch. Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Fand es ja ganz schön, so diese Ruhe auch, die du ausstrahlst und über dieses wichtige Thema zu sprechen. Für mich konnte ich ganz viel mitnehmen. Vielen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte und danke euch beiden.
Macht's gut.
Tschüss.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der Pedico-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pedico-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pedico-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiter wachsen als Kita-Fachkraft.